Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Bei den Bayern, da sind es die Lederhosen. Bei den Indern, der Sari. In Japan gibt's den Kimono. Und in Schottland, na klar, da gibt's den Kilt. Vielleicht kennt ihr den auch als Schottenrock. So oder so, ihn tragen nur Männer. Und in der Regel hat er ein kariertes Muster, das sich von dem dazugehörigen Clan ableitet. Wann der Kilt erfunden wurde und wie er zum schottischen Nationalsymbol wurde, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um eine klitzekleine Entdeckung, die einen milliardenschweren Diamantenrausch ausgelöst hat. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Aha History. Ich bin Wim Orts und zu Beginn habe ich noch eine Bitte an euch, denn Aha History ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und zwar im Zuschauervoting für den besten Newcomer. Und weil es eben ein Zuschauervoting ist, kommt es auf eure Stimme an. Darum unsere Bitte an euch, stimmt gerne für uns ab unter deutscherpodcastpreis.de. Den Link stelle ich euch auch nochmal in die Shownotes. Ob nun Schauspiellegende Sean Connery oder Fußballlegende Alex Ferguson. Schotten sind ein stolzes Volk und so zeigen sich Promis aus dem Land gerne im Kilt. Bei Connery war die Liebe zu dem Rock so groß, dass er sich sogar von Queen Elizabeth II. Im Kilt zum Ritter schlagen ließ. Und das ist durchaus eine spannende Sache, denn die Geschichte des Kilts ist auch eine Geschichte des Zwists zwischen Schottland und England. Über die Hintergründe des Schottenrocks spreche ich jetzt mit der Anglistin und Schottlandforscherin Cordula Lemke. Hallo Frau Lemke.
Hallo Herr Ort.
Dann fangen wir mal ganz einfach, ganz allgemein an. Woher kommt der Schottenrock, der Kilt eigentlich? Wann wurde der erfunden und wie hat er sich über die Jahrhunderte dann weiterentwickelt?
Das ist ganz interessant und zwar wurde der Kilt erfunden von einem englischen Industriellen im 18. Jahrhundert. Bis dahin war die traditionelle Highland-Bekleidung für die armen Leute ein langes Hemd und darüber kam ein Umhang, der wurde Plaid genannt, der dann mit einem Gürtel zusammengebunden wurde. Wie sich das Ganze dann zu diesem Rock entwickelt hat, ist ganz interessant. Denn, wie gesagt, das war ein englischer Industrieller, Thomas Rowlandson, der Eisenhütten in England betrieben hat. Und für diese Eisenhütten, um die betreiben zu können, um die Öfen, die Hochöfen betreiben zu können, hat er Holzkohle gebraucht. Und diese Holzkohle kam ab ungefähr 1730 aus den Highlands. Da hatte er dann sehr viele Highlander auch als Arbeiter. Und diese traditionelle Kleidung, die bis dato anhatten, war komplett ungeeignet für diese Arbeit, für die Arbeit eben Holzkohle herzustellen. Rowlandson, nicht faul, hat dann beschlossen, dass er diesen Plaid, der zusammengebunden wurde, umändert. Und er hat eben den unteren Teil dieses Plaids genommen und hat daraus Röcke genäht. Es sah fast aus wie der zusammengebundene Plaid, war aber eben nur ein Rock. Und das wurde dann im Lauf der Zeit Kilt genannt. Rowlandson hat diesen Kilt selbst getragen und sein schottischer Handelspartner, der Chieftain Ian MacDonald, hat den Kilt auch getragen. Und was der Chieftain gemacht hat, haben auch die Clanmitglieder gemacht. Das heißt, sie haben dann auch den Kilt angenommen. Das heißt, der Kilt ist also nicht eine alte Tradition, sondern ist eigentlich die Anpassung an das industrielle Zeitalter.
Sie haben jetzt gesagt, im 18. Jahrhundert ist der Kilt erfunden worden und im Jahr 1746 gab es ja einen Act of Proscription und da wurde der Rock und diese ganze Mode ja durchaus politisiert.
Genau, das war das Problem. Also der sogenannte Disarming Act von 1746 hat die gesamte Highland-Kultur verboten. Es waren nicht nur, wie man eben aus dem Namen des Gesetzes hört, das Disarmament, also dass die Menschen sich der Waffen entledigen sollten, sondern es waren Waffen, es ging um die Kleidung, es ging um die Sprache, die gesamte Highland-Kultur wurde verboten. Der Grund dafür war, dass es eine Revolution gab, 1745, die allerdings erfolglos war. Bei dieser Revolution ging es darum, dass ein Nachfahr von Maria Stuart, der schottischen Königin den Thron, den gesamten, also den englischen Thron übernehmen sollte. Das ist, wie gesagt, gescheitert. Und um die Highland-Kultur eben zu schwächen, denn die Stuarts hatten den Großteil ihrer Gefolgschaft aus den Highlands, um die Highland-Kultur zu schwächen, hat man gesagt, man muss alles, was den Highlander ausgemacht hat, zumindest äußerlich, wegnehmen. Und auch die Sprache.
Wie lange war das dann verboten und wann kam es wieder?
Der Disarming Act wurde 1782 aufgehoben. Aber das Interessante ist eben, dass in der Zeit die Bilderflut, die es trotzdem gab, den Kilt am Leben erhalten hat. Dazu muss man wissen, im 18. Jahrhundert, gegen Mitte oder Ende des 18. Jahrhunderts, war es für die Schotten sehr wichtig, eine dezidiert schottische Identität in Abgrenzung gegen England aufzubauen. Die Schotten haben sich vereinnahmt gefühlt durch England, durch die erzwungene Union der Parlamente, die 1707 stattgefunden hat. Und die Schotten haben dann, statt eben wie früher nach England zu schauen, haben sie dann in die Highlands geschaut zur Abgrenzung gegen England. Und der Schottland-Mythos, den wir heute kennen mit Kilt und diesem Karo-Muster, das die Schotten Taten nennen, das basiert auf der Highland-Kultur. Und jetzt muss ich aber nochmal zurückkommen, weil Sie ja gefragt haben, was zwischen dem Disarming Act 46 und der Aufhebung des Acts passiert ist. Eigentlich war der Kilt eine Unterschichtensache, also arme Leute haben den Kilt getragen. Nachdem der verboten wurde, haben reiche Leute angefangen, sich im Kilt porträtieren zu lassen, als widerständiges Element letztlich, denn Bilder konnte man ja nicht verbieten in dem Sinn. Die konnten ja auch alt sein. Und das Zweite war, dass die Engländer schottische Soldaten aus den Highlands rekrutiert haben. Und in der Armee hatte das Highland Regiment unter englischer Führung die Erlaubnis, den Kilt zu tragen. Das heißt, die Armee, die überall in den Kolonien sichtbar war, hat den Kilt getragen. Deswegen war der Kilt immer da und immer sichtbar.
Haben Karo-Muster eine Bedeutung? Gibt es in irgendeiner Weise verschiedene Karo-Muster oder tragen alle die Taten, wie man sie im Grunde kennt?
Das ist eben auch das Interessante. Also das Karo-Muster ist genauso wie der Kilt eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Früher, vor der Zeit, haben die Highlander Karo-Muster getragen, wie sie ihnen gefallen haben. Es gab immer mal wieder Moden und unterschiedliche Entwicklungen der Karo-Muster. Aber das, was wir heute mit dem Karo-Muster verbinden, nämlich die Clan-Zugehörigkeit, das gab es damals nicht. Das Karo-Muster hat man in der Regel lokal auch gesehen, da kamen Häufungen vor, aber diese Clan-Zugehörigkeit, die wir heute damit verbinden, gibt es erst seit der berühmten Highland-Parade, die Sir Walter Scott, ein berühmter schottischer Schriftsteller, für King George IV., als er das erste Mal nach Schottland kam, hat Sir Walter Scott diese Highland-Parade ausgerichtet für ihn. Und er meinte, wenn die Highlander mit ihren Gefolgsleuten kommen, die Highland Chiefs mit ihren Gefolgsleuten kommen, wäre es doch schön, wenn die einzelnen Clans relativ einheitlich wären. Und er hat sie dann eben aufgefordert, aus ästhetischen Gründen eigentlich, zu schauen, ob sie sich nicht ein Muster aussuchen können, in dem sie dann die einzelnen Clans alle erscheinen. Und das wurde dann auch so gemacht. Und daher kommt diese Clan-Zugehörigkeit der Tartans.
Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, weil sonst bekomme ich Mails, die muss ich Ihnen stellen. Was tragen die Männer unter dem Kilt?
Da der Kilt von diesem Platz abgeleitet war, tragen die Männer wirklich nichts unter dem Kilt. Es ist ganz lustig, das hört sich immer an wie ein Mythos, aber das ist so. Und es gibt durchaus auch historische Dokumente, die eben bestätigen, dass die Männer nie was unter dem Kilt getragen haben. Heute ändert sich das natürlich etwas. Die meisten Männer heute tragen durchaus was unter dem Kilt. Aber es gibt ja auch immer noch diese Freiluftfanaten, die sagen, ein echter Schotte braucht die frische Luft unter dem Kilt und sonst nichts.
Cordula Lemke, vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Danke Ihnen.
Aus den schottischen Highlands nehme ich euch jetzt mit tief in den Süden der Erdkugel, und zwar nach Südafrika. Ende der 1860er Jahre findet dort ein 15-jähriger Junge einen kleinen, glänzenden Stein auf der Farm seines Vaters und legt mit seiner Entdeckung den Grundstein für die größte Diamantenmine der Welt. Wie es dazu kam, das habe ich für euch recherchiert.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die Geschichte dieser Diamantenmine, die nimmt ihren Anfang an einem Fluss namens Oranje. Der Name sagt schon viel über die Kolonialgeschichte aus. Heute wird er in Südafrika auch Garib genannt. So oder so, an diesem Fluss liegt die Farm der Familie von Erasmus Jacobs. Der damals 15-Jährige findet 1866 am Ufer einen kleinen glänzenden Stein und bringt ihn mit nach Hause. Sein Vater verkauft den Stein. Und es stellt sich kurze Zeit später heraus, dass Erasmus einen Diamanten mit mehr als 21 Karat gefunden hatte. Später wurde auch noch ein zweiter Stein gefunden. Es wurden dann erste Grabungen nach Bodenschätzen durchgeführt. Doch so richtig nimmt die Geschichte erst dann Fahrt auf, als der Koch eines Schürfers zur Strafe in einem Gebiet namens Colesberg Kopje buddeln muss und dort mehrere Diamanten auf einmal findet. Die Folge? Ein unvergleichlicher Ansturm, den man wirklich nur als Diamantenrausch bezeichnen kann. Hatte es Diamanten vorher nur in ganz, ganz kleiner Anzahl aus Südamerika gegeben, wurde die Mine rund um Colesberg Kopje in kürzester Zeit zur größten Diamantenmine der ganzen Welt. Besonderes Pech haben dabei die Brüder Diederik Arnoldus und Johannes Nicolas de Beer. Ihre Farm liegt direkt über den Vorkommen. Und so werden sie schon bald dazu gezwungen, ihr Land zu verkaufen. Die größte Diamantenfirma der Welt trägt sogar bis heute ihren Namen. Gegründet wurde sie aber von dem Unternehmer und Politiker Cecil Rhodes. Und der kann damals durch finanziellen Support von reichen Unterstützern in kürzester Zeit ein Quasi-Monopol auf Diamantenschürfung aufbauen und mit diesen strategischen Partnern den Preis für Diamanten auf der ganzen Welt diktieren. Er baut seine Firma nach und nach aus und zum Ende des Ersten Weltkriegs ist sie im Besitz von rund 90% aller Diamantenvorkommen der Welt. Über die Jahrzehnte wird der Anteil zwar etwas weniger, lange Zeit kann man dennoch als Quasi-Monopol weiterarbeiten. Gleichzeitig macht man aber auch vor dreckigen Geschäften, Sklavenarbeit und anderen krummen Methoden keinen Halt. Und auch Blutdiamanten, also Steine aus Kriegsgebieten zur Finanzierung der blutigen Vorhaben, finden sich in der Geschichte des Unternehmens. Trotz all dieser Negativschlagzeilen dauert es bis zum Jahr 2020, dass sich das Unternehmen endlich ganz offiziell der sauberen Arbeit verschrieben hat. Sklavenarbeit soll nun der Geschichte angehören und weil man auch keine externen Diamanten mehr ankauft, um das Thema Blutdiamanten zu umgehen, ist der Marktanteil mittlerweile auf nur noch knapp 25% gesunken. Und trotzdem stellt die Firma immer noch rund ein Drittel aller Rohdiamanten, die in den Weltmarkt gebracht werden. Wenn ihr mal sehen wollt, was der Diamantenhandel mit der Region in Südafrika gemacht hat, dann googelt doch gerne mal The Big Hole. Da findet ihr einen tiefen und riesengroßen See, an genau der Stelle, wo die beiden De Beer-Brüder damals ihre Farm hatten. Wenn ihr Ideen oder Feedback zu Aha History habt, dann erreicht ihr mich per Mail an history@welt.de. Ich danke euch mal wieder fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.